Bevor ich meinen heutigen Gast Peter Ambacher begrüße, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. 1:1 der Talk ist live auf dem Podcast-Festival in Nürnberg zu sehen, und zwar am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Caro Matzko empfängt dann Karl Theodor zu Guttenberg und Sie können dabei sein. Alle Infos und Tickets gibt es unter podcastfestival.de. Und jetzt hallo und herzlich willkommen, Peter Ambacher.
Hallo.
Herr Ambacher, wie lange dauert es in der Regel, bis sich Peter Ambacher, so wie Sie heute vor mir sitzen, mit Cap und Kapuzenpulli und Brille in Miss Piggy verwandelt?
Also circa mit allem drum und dran 2, 2,5 Stunden.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Peter Ambacher, ist hauptberuflich Miss Piggy.
Also da kommen dann Kostüme, viel Schminke.
Ja, zuerst die Vorbereitungen, man richtet seine Kostüme alles her, seine Accessoires, schaut, dass alles nummernmäßig aufgehängt ist und dass alles so ist, dass man nachher nicht suchen muss. Und dann setzt man sich hin. Ich zünde mir dann immer zuerst ein Zigarettchen an, mache mir ein kleines Getränk und dann fange ich an mit Grundierungen und dann wird geschminkt. Da lasse ich mir aber Zeit, weil das Schnelle, das geht natürlich auch, aber wenn man im Theater ist, hat man ja meistens Zeit. Ich bin immer schon 2, 3 Stunden vorher immer im Theater, dass ich das langsam angehen kann. Und wenn ich dann fertig bin, mit den Kollegen wird da zwischendurch auch geredet, aber wenn wir uns schminken, ist meistens dann in den Schminkräumen immer Ruhe. Wenn wir nebeneinander sitzen, wird mal gescherzt. Ja, und so 20 Minuten, bevor die Show dann beginnt, macht sich jeder fertig. Dann geht's in die Strumpfhosen, alles, was so dazugehört, was die Frauen ja auch kennen. Bloß tragen die Frauen höchstens ein Paar Strumpfhosen. Ich zum Beispiel 2 Paar.
Warum?
Es gibt, ja, wir haben spezielle Strumpfhosen. Wir haben Dancekind-Strumpfhosen. Das sind eigentlich Strumpfhosen, was auch Balletttänzer tragen. Die sind blickdicht. Und da drüber kommt dann immer noch eine dünne, farbangleichende Netzstrumpfhose. Aber es gibt auch Kollegen, die tragen 5 oder 6 Paar Strumpfhosen, weil die dann ihre Hüften noch reinschieben müssen und auspolstern und alles so für die Figur gerecht machen. Das brauche ich alles nicht.
Ich überlege gerade, wie sich das anfühlt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Miss Piggy ist ja eine Kunstfigur, Herr Ambacher, in die Sie sich seit mittlerweile fast 40 Jahren verwandeln. Erinnern Sie sich an den Moment, wo Sie zum ersten Mal Miss Piggy wurden?
Ja. Also wir waren zur damaligen Zeit in den 70er Jahren eingeladen bei einer Freundin, einer Französin, die hier eine Kinderboutique betrieben hat, und die hat uns zum Essen eingeladen und sie war ein bisschen durchgeknallt. Die hat alles Essen mit Lebensmittelfarbe eingefärbt, egal was es war. Und dann hat die ein pinkfarbenes Spanferkel gemacht. Also so pink.
Aus Marzipan oder?
Nein, ein richtiges Spanferkel. Und hat es dann nachher, das gegrillte Spanferkel, pink eingefärbt mit Lebensmittelfarbe. Und ich saß natürlich auch an der Tafel und dieser Schweinekopf, dieses Spanferkelkopf hat immer mich angeschaut. Und ich war damals etwas dicker noch. Und da haben meine Freunde gesagt, du siehst aus wie die Miss Piggy. Und das ist mir dann ins Hirn gegangen. Und als sie beim Rauchen auf der Terrasse waren, habe ich dann diese Schweinenase abgetrennt, habe die mir in Folie eingewickelt und habe die mit nach Hause genommen und habe die richtig vom Fleisch getrennt und bin am nächsten Tag zu Kaut Pullinger und habe Lackfarbe geholt und habe die präpariert und habe da eine richtig schöne pinkfarbene Schweinenase draus gemacht. Und die habe ich abends dann ins Frisco, wo ich ja gearbeitet habe, mitgenommen. Und meine Kollegen haben gesagt, da haben wir eine Idee. Die sagten mir zwar nichts. Und ein Kollege von mir, damals Künstlerkollege Rebecca, die ist dann zur Sinneburg gegangen in der Lindwurmstraße und hat ein Perückenhaarteil gekauft. Und so Plastikschweineohren. Und da haben sie zu mir gesagt, du musst jetzt eine Nummer machen und die Nase draufsetzen. Und so fing Miss Piggy an mit einer einzigen Nummer von der Rita Pavone damals, Killy Killy Kiss Me. Und da musste ich auf dem Barhocker sitzen. Im Lokal wurde das Licht ausgemacht, das ganz dunkel war. Die Leute wussten nicht, was passiert. Ich wurde da rausgeführt, draufgesetzt und mein Freund und Kompagnon der hat den männlichen Part gemacht und dann ging plötzlich die Musik los, Licht an und ich saß als Miss Piggy in einem kleinen kurzen Brokatkleid mit Nerzärmelchen da und habe das mit meinem Partner da performt. Und das war meine erste Nummer als Miss Piggy. So wurde Miss Piggy geboren.
Und es kam bombig an. Die Schweinenase, die präparierte, hat die 40 Jahre, glaube ich, nicht überstanden.
Nein, aber ich habe immer wieder neue gekauft bei Dallmayr.
Bei Dallmayr?
Ja, Dallmayr hat damals eine warme Theke gehabt und da konnte man auch gegrillte Schweineköpfe kaufen und da habe ich mir dann immer wieder welche geholt und habe die natürlich immer wieder präpariert. Nur nach ein paar Jahren musste ich das bleiben lassen, weil ich habe die mit Patex auf meine eigene Nase gesetzt und das hat dann meine Nase angegriffen.
Das glaube ich.
Und dann musste ich sagen, nein, der Name Miss Piggy blieb. Ich habe mir den Namen schützen lassen beim Patentamt, zuerst beim deutschen oder beim europäischen Patentamt. Ich musste zwar 4 Jahre warten, bis ich dann die Genehmigung von Jim Henson bekommen habe.
Sie sind der Einzige, der das darf.
Ja, und dann wurde der Name in meinen Ausweis, in meinen Pass und alles. Ich habe auch die Urkunde als Patent bekommen, ja.
Und Sie haben mal gesagt, Sie werden so lange als Miss Piggy auftreten, bis Sie nicht mehr auf High Heels laufen können. Das ist noch lange hin, oder?
Ja, die Leute fragen mich immer, die sagen immer, du bist so ein alter Knochen, warum arbeitest du noch? Und dann sage ich, weil es mir Spaß macht. Es hält mich jung, es hält mich frisch, ich habe Freude dran und solange ich die Leute noch begeistern kann, solange bleibe ich auf der Bühne stehen, ja.
Sie arbeiten als Travestie-Star. Man kennt Sie besonders in München, aber auch in Erfurt. Da treten Sie jede Woche auf. Wir werden aber auch heute darüber sprechen, was Sie erlebt haben in den 80er Jahren in München, über Ihre Freundschaft mit Freddie Mercury, über die AIDS-Krise, durch die Sie auch viele Freunde verloren haben. Wenn Sie heute mit 74 zurückschauen, was war die prägendste Zeit in Ihrem Leben?
Die prägendste Zeit eigentlich war damals gerade mit AIDS, weil ich habe das sehr hautnah mitbekommen. Schon in Amerika, weil wir waren ja kurz vorher in Amerika. Und es war eigentlich für mich damals so ein Einschnitt, wo man gedacht hat, wie endet das? Wo man sich nicht vorstellen konnte, plötzlich darf es niemand mehr anfassen, darf es niemand mehr umarmen, so wie es damals geschrieben und gesagt wurde. Und das war für mich eigentlich eine der schlimmsten Zeiten, was ich mitgemacht habe.
Mhm. Und diese Zeit und was davor passiert ist in München in den 80ern, es ist Ihnen ja sehr wichtig, dass die Leute erfahren, wie es damals war, weil es danach nie wieder so wurde?
Ja, es wurde nie wieder so. Also ich bin ja in den 70er Jahren nach München gekommen.
Da
es war ja
noch
immer
dazu.
Mein Traum, nach München zu gehen. Und ich habe mir den Traum erfüllt, bin mit meinem damaligen Freund auf ein Wochenende hierher gefahren und bin gleich geblieben. Ich war immer ein Mensch, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann habe ich das vollendet. Und wir wollten eigentlich am Sonntag wieder zurückfahren. Ich war aber am Sonntag noch mittags in der Stadt. Ich habe mir München angeschaut, bin in den Ratskeller gegangen.
Am Marienplatz?
Marienplatz, ja. Und habe dort was gegessen und habe so eine nette Bedienung gehabt, habe mit der auch geratscht. Und sie mich gefragt hat, was ich mache, da sage ich, ja, ich bin in Freiburg. Ich bin dort Geschäftsführer in einem Café. Kornhauscafé am Münsterplatz. Aber ich wollte München kennenlernen, weil mir München schon immer gefallen hat. Und da hat sie gesagt, ja, wir suchen doch Leute, könntest doch bei uns anfangen. Da habe ich gesagt, ja, das würde ich auch machen. Und dann ging sie weg, weil sie weiter bedienen musste. Und plötzlich stand eine andere Frau an meinem Tisch und hat gesagt, mein Name ist Angerer, ich bin Geschäftsführerin hier. Könnte ich mich mit Ihnen mal unterhalten? Hätten Sie Zeit? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich mit ihr ins Büro gegangen. Und dann hat die mir einen Job angeboten und hat gesagt, sie könnten, wenn sie wollen, gleich morgen anfangen. Und ich habe dann einfach spontan ja gesagt.
Sie hören Bayern 2. Peter Ambacher ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. Eine Legende des Münchner Nachtlebens. Aufgewachsen aber in Tübingen, in Schwaben, mit 5 Schwestern. Was waren Sie für ein Kind, Herr Ambacher?
Ich war eigentlich ein glückliches Kind, trotz meinen 5 Schwestern. Und wir waren eine Großfamilie. War das damals schon 7-Personen-Haushalt, dann die Großeltern noch dazu. Also es war schon turbulent, aber ich muss sagen, trotz allem, dass es eine schwierige Zeit war in den 50er Jahren, es gab nicht viel, wir hatten eine glückliche Kindheit und ich war immer ein Junge, ich war immer auf Achse. Als kleiner Junge schon, ich habe beim Nachbar im Kramerladen geholfen, Kisten kaputt zu machen, Ware aufzufüllen, und im Milchladen habe ich helfen putzen, und ich habe mir immer so ein bisschen ein Taschengeld verdient, schon als 5-6-Jähriger. Das hat mich eigentlich sehr geprägt, auch mit meinen Schwestern und alles. Aber als ich dann älter wurde, ich habe dann die Volksschule mitgemacht und dann die mittlere Reife. Ich war dann froh, als ich von der Schule runtergegangen bin, weil ich war kein netter Schüler. Und ich habe auch nicht gern gelernt. Ich habe mir lieber alles selber beibringen wollen. Und es war für mich eine Qual, von morgens bis mittags in der Schule zu sitzen. Nach der Schule habe ich eine Lehre angefangen, was mir auch nicht so getaugt hat.
Als aber Weber war das,
Weber, ja? Ja. Das kennt heute kein Mensch mehr. Weber. Und kurz vor meiner Gesellenprüfung hat die Firma bankrott gemacht. Weil von der Webmaschine wurde auf die Wirkmaschinen umgesattelt. Und da hätte ich noch mal ein Dreivierteljahr ranhängen müssen. Und es war nichts für mich. Also ich habe dann das Handtuch geschmissen, aber es war ja ganz gut. Denn kurz danach kam der Einberufungsbescheid zur Musterung. Ich war noch nicht ganz 18, aber der kam schon. Ich habe den Musterungsbescheid bekommen, bin auch zur Musterung dann gegangen ein paar Wochen später, und ich wurde auch genommen. Ich habe mich irgendwie auf die Bundeswehr gefreut, was viele meiner Freunde damals gar nicht begreifen konnten.
Hat mich auch gewundert, ein Freigeist wie Sie bei der Bundeswehr?
Ja, aber irgendwie war es eine gute Idee, dass ich es gemacht habe. Ich war dann bei der Grundausbildung in Stett am Kalten Markt im kältesten Eck Deutschlands. Und habe dort meine Grundausbildung gemacht.
Als Pfleger?
Nein, nur die Grundausbildung zuerst als Soldat. Und dann nach den 3 Monaten konnte man sich ja entscheiden, ob man Mechaniker oder bei der Truppe sein möchte oder im Sanitätsbereich. Und ich habe mich gleich zum Sanitätsbereich gemeldet. Und wir hatten einen guten Stabsfeldwebel, unser Kompaniechef, und der hat gleich gesagt, ich gebe dir einen guten Rat, melde dich in der Pflegeschule an, dann kommst du rum und hast nachher einen tollen Job.
War das Ihrs?
Ja, ich habe zuerst im Sanitätsbereich aushelfen dürfen, 3-4 Wochen, und es hat mir Spaß gemacht. Und dann bin ich nach München in die Sanitätsakademie, nach Koblenz, im Schwarzwald. Ich war dann immer etappenweise auf diesen Akademien und habe dort meinen Krankenpfleger gemacht.
Und als Sie dann beschlossen haben, Mitte der 70er Jahre, dass Sie ganz nach München gehen wollen, was wussten Sie von München damals? Was haben Sie sich vorgestellt?
Dann habe ich damals meinen Freund kennengelernt, und mit dem habe ich dann beschlossen, nach ein paar Monaten, wir haben irgendeine Reportage über München gesehen, wo es Oktoberfest drin kam und alles, was München so sehenswert macht, und habe ich gesagt, ich möchte so gern nach München. So hat es angefangen, und dann haben wir ein Wochenende gemacht und dann ist München draus geworden.
Heute hat München ja auch den Ruf, vor allem spießig zu sein, sauber, teuer, langweilig. Das war für Sie ja eigentlich auch das Nachtleben, die queere Szene, die es dort gab. Woran lag das, dass sich die in München damals so wohlgefühlt hat?
Die queere Szene war damals grandios, weil das ganze Glockenbachviertel war ja eine queere Szene. Man konnte von einem Lokal ins andere gehen, man musste ein paar Meter nur laufen, und das war das Interessante. Bei mir hat es ja ganz, ganz anders angefangen. Ich habe ja dann im Ratskeller gearbeitet in München und bin nachts mal, glaube nach 2 Wochen erst das erste Mal ausgegangen. Da hat man mir den Tipp gegeben, ich soll in die Blumenstraße ins Frisco gehen. Und da saß ich da drin mit ein paar vertrocknete Hanseln, so, und habe gedacht, ja, das ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber plötzlich saß jemand neben mir und der sprach mich an, und er sagte, du bist doch der Bimbo aus Tübingen. Das war mein früherer Spitzname. Ich bin der Rainer, dein Schulkamerad. Und so kamen wir ins Gespräch, und der mir dann angeboten hat, ich könnte bei ihm arbeiten, wenn ich möchte, abends. Das habe ich dann gemacht. Da habe ich 2 Jahre lang tagsüber im Ratskeller und nachts im Frisco gearbeitet. Und so wurde das Frisco dann meine Heimat.
Es wurde ein wahnsinnig wichtiger Ort für Sie, vom Gast zum Barkeeper, später auch zum Wirt. Und vielleicht können Sie uns noch kurz erklären, was war das für ein Laden? Wie muss man sich den vorstellen? Wie sah der aus?
Blau-gelb gestrichen, der Laden. Fürchterliche Farbe. In der Mitte war an der Wand ein riesiger Spiegel und eine Metallplatte auf dem Boden. Das war die Tanzfläche. Und vorne die große Bar, ein Schlauchlokal. Es hat irgendwie schon was Gemütliches gehabt, bloß die Farbe war grausig. Aber wie ich dann da drin gearbeitet habe, hat man sich eigentlich sehr schnell dran gewöhnt. Und die Leute waren dann nett und lustig und so. Und dann kam ja dann dem Rainer, meinem Kompagnon, sein anderer Freund dazu, Herr Kurt Auer, und der nannte sich Rebecca. Und der hat damals schon Shows gemacht. Der war Portier im Königshof und hat nebenher getanzt. Er war so klassischer Tänzer. Die haben dann am Wochenende immer so kleine Show-Einlagen gemacht mit Bart. Da war dann lauter Glimmer drin, aber die Augen und das Gesicht wie eine Frau geschminkt. Und da musste ich immer so lachen. Und ich habe immer zu meinen anderen Kollegen gesagt, das würde ich nie machen. Also ich trete doch nicht mit Bart auf der Bühne auf.
Lieber mit Schweinenase.
Ja. Und so hat sich das alles dort entwickelt in einer sehr lustigen Atmosphäre, lustigen Zeit. Die Gäste waren nett. Es hat sich dann wirklich von Monat zu Monat das Lokal richtig etabliert. Und die Leute dann schon immer gesagt haben, wir treffen uns im Frisco. Und es war dann so ein richtiger Treffpunkt. Und dann wussten die auch, dass am Wochenende die Show-Einlagen waren. Es war ja damals neu in der Szene, dass Männer in High Heels und in Frauenklamotten und mit Bärten im Gesicht dort Show machen. Das war schon sehr kurios. Und dann kam das mit der Miss Piggy, mit diesem Essen und mit dieser Schweinenase. Und so hat dann alles angefangen und wurde dann zu einem ganz großen Ganzen.
Sagt Peter Ambacher in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und ein paar Jahre nach Ihnen ist dann noch ein anderer einem Ruf nach München gefolgt, nämlich Freddie Mercury. Und wie sich Ihre Wege dort gekreuzt haben, unter anderem darüber sprechen wir gleich nach Musik von ihm, von Freddie Mercury und Queen. Das ist Good Old Fashioned Lover Boy von 1976. I can dim the lights and sing you songs. Musik von Queen hier auf Bayern 2 und Peter Ambacher, der mir gegenüber sitzt, sagt, er hat ihn sofort wieder vor Augen, diesen Laden, ihren Laden, das Frisco in der Blumenstraße.
Ja, jetzt wo ich die Musik gerade gehört habe, sehe ich das Frisco, dieser kleine, schmale, lange Laden, brechend voll, die Leute eng aneinander gequatscht, gute Stimmung und da geht so ein Film an einem vorbei und dann denkt man, jetzt geht vielleicht gleich die Türe auf und Freddy und Phoebe, Peter Freestone kommen rein und sind gut drauf mit ihrer Clique und so. Das sind schöne Erinnerungen dann, wenn man das immer so hört.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft
Peter Ambacher. On the Road mit Freddie Mercury.
Herr Ambacher, es war aber gar nicht im Frisco, oder, wo Sie Freddie Mercury zum ersten Mal begegnet sind?
Nein, früher habe ich ihn kennengelernt. Wir waren in der Sauna, ich und mein Freund, wir hatten frei. Wir sind später ins Nürnberg gegangen und wir saßen in der Sauna drin und es war am Isartor, die Fisherman-Sauna. Ich war mit Freunden dort und wir waren recht lustig, es war nicht so viel los. Wir saßen an der Bar, nur mit dem Handtuch um den Schoß und plötzlich läutete es. Man musste ja damals in allen Lokalen auch in Sauna läuten. Und die Sauna war im untersten Stock, zwei Stockwerken. Man musste also oben läuten und da war ein Bildschirm. Unten in der Sauna, die konnten sehen, wer vor der Türe steht. Und dann kamen drei Burschen rein. Die standen da mit ihren Lederjacken so an der Bar. Und damals war ja Alkoholverbot nachts. Man durfte nachts kein Alkohol ausschenken. Da hat man halt den Alkohol in der Kaffeetasse im Haferl getrunken. Und wir saßen an der Bar, wir haben gelacht und die haben da vorne geratscht. Und da kam der Barkeeper und hat uns 3 Kaffeehaferl hingestellt. Ja, ihr seid eingeladen da von den Herren da. Und wir nehmen den Becher und sagen Prost. Die drehen sich um und dann habe ich meinem Nachbarn in die Rippen gepuckt. Na, sei das Freddie Mercury.
Sie haben ihn sofort erkannt.
Ja, ja. Da sagt er, du spinnst doch. Da sei das ist er. Das ist Freddie Mercury. Und die anderen beiden kannte ich jetzt noch nicht. Da kannte ich Phoebe noch nicht, also Peter Freestone, und seinen Manager noch nicht. Die sind dann gegangen und da sagte der Barkeeper, Piggy, du hast doch recht gehabt, das war Freddie Mercury. Habe ich zu meinem Nachbarn gesagt, siehst du, ich wusste es, muss man doch erkennen. Das war die erste Begegnung. Ich habe mir damals gedacht, das ist schön, ihn mal gesehen zu haben, den siehst du nie mehr. Am nächsten Abend habe ich ihn dann schon wieder gesehen, im Frisco.
Und war er sofort nahbar? Also war das einer, der sofort mit Leuten in Kontakt gekommen ist?
Nein. Freddie war schüchtern, zurückhaltend, ruhig. Der hat nur beobachtet. Er hat ja seinen Assistenten dabei gehabt, Phoebe, eine verrückte Nudel, die war so schwul. Also so schwul kann man sich das gar nicht vorstellen. Das war eine richtige Queen. Noch schlimmer wie Freddie. Und der hat ja alles gemanagt, der hat die Getränke bestellt, der hat bezahlt und alles. Und Freddy stand dann immer, bei mir an der Bar war so eine Einbuchtung und da daneben war die Diskothek und da standen die immer drin. Und man konnte ihn auch so gar nicht ansprechen, weil die haben immer geratscht. Er kam dann ins Frisco laufend immer abends, aber die Clique wurde dann größer. Freddy hat sich seine Freunde genau ausgesucht, die mussten zu ihm passen, also zu mir hat er immer gesagt, ich bin eine Textiltunte, weil ich nie Leder oder Tankshirts oder sowas, Lederjacken getragen habe.
Wie heißt das auf Englisch?
Oh, ich weiß gar nicht mehr.
Frage ich mich nur gerade. Ein schönes Wort.
Der Phoebe hat mir es damals übersetzt. Ganz
egal,
komisch.
Egal, Herr Ambacher.
Ja, und seine Clique, die waren alle in Leder, Jeans, Muscle-Shirts, Lederjacken. Das waren immer so 5 Leute. Das war dann so seine Clique. Und so kamen die auch immer rein. Er mochte mich aber immer sehr, weil er hat mit mir ab und zu dann ist er rübergekommen und hat
einen kurzen bestellt.
Einen Wodka bestellt. Wodka Solo. Wir haben dann immer so einen Wodka getrunken zwischendurch. Dann hat man ihn wieder längere Zeit nicht gesehen, weil er musste dann wieder zu einem Konzert und war weg oder war in Montreux im Studio. Und dann hat er ja Winnie Kirchberger kennengelernt, der auch in dieser Lederszene mit drin war. Und der Winnie war schon ewig lang ein Freund von mir, ein guter Freund. Der hat diese Sebastianstuben gehabt, dieses Speiselokal, das Bayerische. Und da waren wir fast jeden Tag drin, da und in der Eiche. Und so war dann in der Clique der Winnie auch dabei. Und eines Abends kamen sie dann auch wieder ins Frisco. Und dann haben sie gesagt, wir gehen ins New York noch anschließend. Und ich hatte an dem Abend frei, ich war selber als Gast und bin mit ins New York gegangen. Es war gleich um die Ecke rum am Sendlinger Torplatz. Und New York war damals die angesagteste Disco in der Szene, aber auch nicht nur in der G-Szene, auch da kam Hinz und Kunz und Promis auch rein. Und wir standen an der Bar und wer kam? Frau Valentin.
Barbara Valentin, die Schauspielerin.
Die dicke Frau. Wir haben ja nur noch dicke Frau zu ihr gesagt danach. Und hat sich da so reingedrängt. Sie kannte mich, sie kannte Winnie und hat sich natürlich auch gleich kurz danach an Freddy gehängt, so wie sie war, hat ihre Titten rausgestreckt. Und so hat sich die in die Clique von Freddie Mercury so reingedrückt.
Wusste sie, wer er ist?
Sie wusste es gleich, ja, ja. Und es hat sich aber auch in der Zwischenzeit schon rumgesprochen, dass Freddie Mercury in der Stadt ist. Und es wussten aber viele Leute nicht, dass er hier lebt. Die dachten alle, er nimmt hier nur auf im Studio.
Im Musicland-Studios von Giorgio Moroder
Giorgio
damals.
Moroder. Aber da hat es im Giorgio Moroder schon nicht mehr gehört. Da hat es ja der Mack schon gehabt. Und die haben halt gedacht, er nimmt hier Musik auf und so. Wir wussten ja schon, dass er längere Zeit hier bleibt. Das wussten wir von seinem Assistenten, vom Phoebe. Aber die Barbara hat sich da ganz schön reingedrückt und so. Und dann kamen sie auch immer mit ihr ins Frisco zusammen und so. Sie war immer dabei. Und dann haben wir aber eines Abends gemerkt, dass Freddy es nicht wollte, dass sie dabei ist, weil die Clique war ein bisschen größer. Es waren lauter Muskelmänner mit Schnauze und alles und so, gerade seine Kragenweite. Und dann sagt er, er geht schnell um die Ecke rum, um was zu besorgen.
Ist er ihr entflohen?
Kam nicht mehr und kam nicht mehr und kam nicht mehr. Und dann ging bei uns plötzlich das Telefon, da war der Ochsengarten dran, das in der Müllerstraße, das ist das älteste Lederlokal von Deutschland. Und da war Barkeeper dran, hat gesagt, ich soll euch ausrichten, Freddy ist hier, aber bitte nichts der Frau Valentin sagen.
Und es gibt ein Zeugnis aus der Zeit von Freddie Mercury in München, das man heute immer noch anschauen kann auf YouTube. Das ist das Musikvideo von Living on My Own, das Freddie Mercury an seinem 39. Geburtstag hat drehen lassen. Auch Sie sind zu sehen in diesem Video. Und wenn ich das sehe, dann sehe ich da eine Party, die ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, die alles übertrifft, was ich je gesehen habe. Es ist wild, bunt, exzessiv. War es in Wirklichkeit auch so?
Es war ganz wild. Also man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, es wurde ja viel rausgeschnitten. Es war ja noch wilder wie auf dem Video. Das Video war ja sehr, sehr lange verboten. Es durfte nicht ausgestrahlt werden. BBC hat ja ins Henderson Träger einbauen lassen, wo die Kameras alle liefen. Da wurde gestrippt, nackt und was da alles so passiert ist und so. Es war die wildeste Party, die München eigentlich in diesem Rahmen je erlebt hat. Er hätte sie noch größer feiern können, aber er wollte speziell das im Henderson machen. Und er hat ja extra das Henderson in schwarz-weißem Karo-Muster ausdekorieren lassen. Es war grandios.
Kann sich heute jeder anschauen. Living on My Own von Freddie Mercury. Bei YouTube ist das Video zu sehen.
Zu Gast bei Kaline Thyroff auf Bayern 2. Peter Ambacher hat viele Freunde durch AIDS verloren.
Wissen Sie noch, Herr Ambacher, wann Sie zum ersten Mal dieses Wort AIDS gehört haben?
Dieses Wort AIDS habe ich eigentlich sehr spät erst gehört, denn am Anfang hieß es ja, es gibt eine Schwulenseuche. Und wir haben das gehört, wir waren ja, mein Freund Rainer, Rebecca, Winnie Kirchberger, Phoebe, und wir waren ja eine Woche lang in New York. Und wir waren dort auch am Hafen in Barracks, also in Nightclubs, in amerikanischen, wo es schon ein bisschen sehr hart zugeht. Und da hatten wir damals das erste Mal gehört von den Einheimischen, dass in Kalifornien hat es, glaube ich, angefangen, dass Schwule durch Geschlechtsverkehr angesteckt werden. Und eine Schwulenseuche nannte man das in Amerika. Da gab es das Wort AIDS noch gar nicht und so. Und ein paar Schwule haben uns dort erzählt, ja, sie machen sich schon Gedanken, weil schon einige gestorben sind, da war es noch nicht so viele. Und wir haben das uns angehört, aber haben uns aber auch gar keine großen Gedanken gemacht und so. Die Gedanken kamen dann erst später, weil ich weiß ja, wo wir verkehrt haben, wo wir waren. Es waren ja Lokale, da musste man die Kleider alles abgeben, da durfte man nur die Boots anlassen und sonst schnecket in die Gewölbe runter. Da bin ich nie mitgegangen, weil das nicht meine Welt war. Ich vertrug auch des Poppers nicht, was damals geschnupft wurde, was so berauschend war. Und ich habe zwar alle Drogen der Welt probiert, ausprobiert, aber ich war jetzt kein großer Freund davon. Und wie wir in Deutschland wieder waren und so, wir haben dann auch mal drüber geredet und dann kam plötzlich ein Bericht in dem Stern über diese AIDS-Krise in Amerika. Es ging ja ganz schnell. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann schwappte das aber auch sehr stark nach Deutschland über und München. Und dann gab es den ersten Todesfall in München und diesjenige, den kannte ich. Es war ein ganz bekannter Balletttänzer. Für mich war das damals eine Zeit, wo ich schon am Verzweifeln manchmal war, weil der Freundeskreis wurde immer weniger, weil keiner wollte mehr ausgehen und so.
Das Frisco immer leerer wahrscheinlich?
Alle Lokale, alle schwule Lokale, weil es hieß, man darf Schwulen keine Hand schütteln, man darf sich nicht mehr umarmen, man darf keinen Kuss geben und alles und so. Die Leute waren ja noch nicht so informiert. Und dann kam dieses Wort AIDS raus und so. Und da wurden ja auch dann diese AIDS-Hilfen gegründet mit Prävention und mit den Kondome verteilen und das alles und so. Man hat das Beste eigentlich draus gemacht, aber wie es dann angefangen hat, wie dann Freunde, ganz nahe Freunde von mir plötzlich krank wurden und so. Ich habe 3 Freunde bis zu ihrem Tod gepflegt und begleitet und bin auch in Krankenhäuser gegangen und habe andere besucht, die niemand hatten und so, auf den AIDS-Stationen in München. Und dann kam noch das mit dem Gauweiler, mit dem Maßnahmekatalog, der hätte ja uns am liebsten alle nach Dachau, wie es damals war, in ein Ghetto verbannt.
Die haben auch damals wirklich explizit von Absondern gesprochen, wenn es um die AIDS-Kranken ging.
Ja, ja, und da gingen wir ja dann auf die Straße. Und dann waren die ersten Proteste, also der erste CSD in München. Und das war schon damals, der Gauweiler hat gegen uns schon sehr, sehr geschossen. Also der wollte partout, dass alle, die krank sind, wegkommen und so. Aber wir hatten aber auch sehr viel Befürworter in der Hetero-Szene. Die Leute haben uns nicht verachtet oder sonst irgendetwas, weil, wie es dann nachher geheißen hat, AIDS kann jeder kriegen, kann Mann, Frau, Kind oder jeder kriegen und so. Aber es war halt schon ein Spießrutenlaufen und so. Gut, ich habe nie Nachteile gehabt und so. Ich habe natürlich auch gesagt, oh, vorsichtig, mit wem du dich einlässt und so. Und man hat natürlich dann die Maßnahmen angenommen mit Kondom und das, jenes und so. Aber es gab dann viele, die das nicht gemacht haben, die gesagt haben, wenn es mich schon getroffen hat, dann nehme ich noch ein paar mit. Und das war damals etwas, was ich nicht akzeptiert habe. Ich war ja dann auch in der AIDS-Hilfe aktiv und ich habe damals auch sehr viel gemacht für die AIDS-Sache. Und ich kannte auch viele, und wenn welche bei uns im Lokal waren, und ich habe die immer gemahnt. Ich habe immer gesagt, ich gebe dir ein Getränk, aber bitte, wenn du jemand hier aus dem Lokal mitnimmst, sag ihm, was los ist und schütz dich. Viele haben es nicht gemacht, die haben einfach weitergemacht und so. Es war schon ein Spießrutenlaufen damals, also es war schrecklich für mich.
Sie sind auch einer der Protagonisten im BR-Podcast I Will Survive über die AIDS-Krise in München. Und da erzählen Sie, dieser Satz ist total bei mir hängen geblieben. Es kam dann irgendwann eine Zeit, da haben Sie mehr Zeit auf Friedhöfen als zu Hause verbracht.
Ja, ich war mehr auf Friedhöfen. Ja, das stimmt. Weil es ist jeden Tag einer gestorben. Irgendeiner aus dem Bekanntenkreis. Und wir haben es ja im Lokal gemerkt, unsere Stammgäste wurden immer weniger. Und da habe ich immer zu meinem Rainer gesagt, den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es dem gut und so. Und bei vielen Menschen hat man ja nicht erfahren, sind sie gestorben oder sind sie weggezogen.
Viele sind ja auch in absoluter Einsamkeit gestorben, weil sie niemanden treffen durften.
Alleine, das habe ich ja gesehen, bei den 3, die ich gepflegt habe. Die Eltern wollten nichts mehr wissen, weggestoßen. Und da habe ich so schreckliche Sachen miterlebt. Aber wenn man sich das heute vorstellt, ich habe damals auch gesagt, und vor kurzem gesagt, wir hatten ja jetzt wieder eine Pandemie. Damals war es AIDS, dieses Mal war es Corona. Aber wenn ich jetzt so das vergleiche, war Corona für mich schlimmer wie AIDS.
Warum?
Dieses Eingesperrte, dieses Abgekapselte, plötzlich niemand mehr zu treffen, niemand zu sehen, war für mich ganz schlimm. Was vielleicht auch nicht immer rechtens war, ob es wirklich so gemacht werden musste und so. Und an Weihnachten alleine da zu sitzen, Jahreswechsel alleine da zu sitzen, man durfte ab 9 nicht mehr außer Haus. Das war für mich, da habe ich dann immer dran gedacht, an meine Eltern, die das mir erzählt haben, im Krieg, wo man dann plötzlich nicht mehr außer Haus durfte und so. So ist mir das vorgekommen. Bei AIDS durften wir ja noch alles machen. Wir durften einkaufen gehen, wir durften in Lokale gehen, wir durften tanzen gehen. Wir mussten halt sexuell uns schützen.
Sagt Peter Ambacher hier in 1:1 der Talk. Gerade hat er uns erzählt, wie er die AIDS-Krise in München erlebt hat, damals in den 80er Jahren, wie viele seiner Freunde gestorben sind. Und 1987 dann, Herr Ambacher, ist auch Ihr guter Freund und langer Wegbegleiter Rainer gestorben. Da haben Sie sich dann zumindest vorübergehend komplett aus der Szene zurückgezogen. Hatten Sie irgendeinen Trost damals?
Nein, eigentlich nicht, weil das ging alles so Schlag auf Schlag und ich habe mich dann eigentlich so von der Szene ganz zurückgezogen, bin auch gar nicht mehr weggegangen und ich habe dieses Viertel, das Glockenbachviertel und die Blumenstraße über Jahre gemieden, weil da einfach so viel Herzblut dran lag und so. Ich habe das damals mit mir selber ausgemacht und ich habe gewusst, es geht weiter, aber ich muss für mich den Weg finden, um da selber rauszukommen. Das habe ich auch geschafft und so und ich habe meinen Weg weitergemacht und ich bin dann von der Gastronomie dann halt mehr in die Showbranche gegangen.
Und heute sind Sie 74 und immer noch in der Showbranche. Jedes Wochenende machen Sie Shows, Travestie-Shows. Und Sie machen ja wirklich alles selbst, oder? Bis hin zu den Kostümen, die Sie sich zumindest überlegen.
Ja, aber die Kostüme werden von Schneidern gemacht. Also das kann ich nicht und so. Aber die Ideen, was kannst du aus der Nummer machen und so, das mache ich selber und so. Das muss ich selber rausfinden. Ich bin ja mehr oder weniger auf der Bühne jetzt nicht femme fatale, ich bin der Komiker. Ich möchte die Leute zum Lachen bringen und so. Und das ist meine Welt, weil schön sein kann jeder. Ich sehe gut aus auf der Bühne.
Das glaube ich.
Aber ich bin jetzt nicht, der das Mikrofon in die Hand nimmt, ein schönes Kostüm anhat und auf der Bühne steht und singt. Ich will agieren auf der Bühne. Ich brauche die ganze Bühne. Ich muss von einer Ecke in die andere da und da. Ich muss mit dem Publikum agieren. Ich nehme Publikum mit zu mir auf die Bühne und ich rede mit den Leuten und so. Das ist meine Welt.
Und fürs Publikum, geht es um die reine Unterhaltung oder ist es mehr?
Ich glaube, fürs Publikum ist es mehr als nur Unterhaltung. Die Leute, die reden ja mit uns. Ihr habt so tolle Kostüme, ihr habt so tolle Beine. Wie macht ihr das? Ah, wie schminkt ihr euch? Und so, das ist die Faszination einfach.
Das ist ja auch eine Botschaft. Jeder kann sein, wie er sein möchte, oder?
Ja, die einen machen gerne auf Drag, die anderen machen mehr auf femme fatale, die anderen auf Komik.
Und was Sie beschreiben, wie Sie da auf der Bühne stehen, das klingt aber auch wahnsinnig anstrengend, also rein körperlich schon allein.
Ja, so 2,5-3 Stunden Shows sind schon anstrengend. In der heutigen Zeit spüre ich da. Damals war das ein Klacks für mich und so. Aber wenn man sich dann so 10, 15 Mal umziehen muss, komplett ausziehen, anziehen, das.
Zwei Strumpfhosen.
Und das muss alles ja klappen und so. Und es ist schon anstrengend. Ich spüre das in den Knochen schon. Also kann ich nicht sagen, ich spüre da nichts. Natürlich spüre ich das. Ich bin ja kein Teenager mehr und so. Aber ich sage immer, solange ich noch auf High Heels stehen kann, solange ich noch Spaß habe und solange ich noch Freude an dem habe, bleibe ich auf der Bühne erhalten.
Und was Sie auch lange gemacht haben, was, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil Sie so viele andere Sachen machen, sind Stadtführungen, die Sie anbieten in München auf den Spuren von Freddie Mercury. Auch Touren, die lange gehen, 3 Stunden, habe ich gehört. Wohin führen Sie die Leute dort?
Ja, an alle Ecken, wo Freddie gewohnt hat, wo Freddie gelebt hat, wo er ausgegangen ist, in welchen Lokalen, wo er seine Wohnung gekauft hat. Und das ist durch das ganze Innenstadt und ja, ich ziehe das immer schon so raus. Ich habe viele gemacht, glaube insgesamt 70 bis jetzt. 3 Stunden, 3,5. Einmal habe ich eine gemacht, die ging 4 Stunden. Also die Leute fragen einen so viel und ich bleibe dann immer stehen und erzähle und da und das und jenes und so. Man kommt ja an Ecken hin, wo die Leute gar nicht hinkommen würden. Es gibt ja so viele kleine Lokale, wo wir auch mit ihm waren und so.
Die es immer noch gibt heute.
Die gibt es immer noch halt anders, aber die gibt es immer noch. Und ich zeige Ihnen diese Ecken und so. Und mich haben viele gefragt, ich habe ja aus ganz Deutschland Gäste gehabt und die haben gesagt, das Viertel kennen wir ja gar nicht. Das heißt, ihr seid mitten in München. Ihr kommt aus dem Marienplatz wahrscheinlich gar nicht raus. Und so. Ja, die waren ganz begeistert, weil es gibt so viele schöne Ecken in München. Und so konnten die auch noch München ein bisschen kennenlernen.
Macht sie das nicht selbst auch manchmal ganz nostalgisch, so diese Erinnerung an die Zeiten, die heute einfach ganz anders sind?
Doch, wenn ich so durch die Stadt laufe und dann denke ich, jetzt haben sie da schon wieder was anderes hingebaut. Da war doch damals das gestanden und so. Es ist schon interessant, aber man muss halt auch sagen, von den 70er Jahren bis jetzt sind fast 50 Jahre. Es ist eine lange Zeit und da ändert sich natürlich viel. Es ändern sich die Menschen, es verändert sich das Leben, es verändert sich alles. Ich bin in den Kneipen groß geworden, da gab es doch kein Handy. Und da hat man noch telefoniert, da hat man sich sonntags getroffen, wenn man sich angerufen hat zum Kaffeeklatsch. Das gibt's heute nicht mehr. Heute laufen die Leute ja nur noch mit dem Handy durch die Gegend und so. Es ist eine andere Zeit, klar. Aber damals war es schöner. Damals war der Zusammenhalt der Menschen viel, viel größer als heute. Man hat sich getroffen, man hat sich gefreut, man hat Partys gemacht und alles und so. Das geht heute alles ein bisschen verloren, finde ich.
Ich war damals noch gar nicht geboren und bin sehr froh, dass Sie uns heute hier davon erzählt haben. Peter Ambacher, vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Zeit und
ich
das Beste für die Zukunft.
Danke.
Und ich kann an dieser Stelle nur noch mal den Bayern 2 Podcast I Will Survive empfehlen, in dem Peter Ambacher auch eine wichtige Rolle spielt. Und außerdem an dieser Stelle noch ein Hinweis aufs BR Podcast Festival. Dort können Sie Ihre Lieblingspodcasts, darunter auch 1:1 der Talk live auf der Bühne erleben. Vom 15. bis zum 19. Oktober in Nürnberg sind da ganz viele Erfolgsformate des BR mit dabei. Tickets, Preise und Hinweise zu allen Live-Shows gibt es unter podcastfestival.de.